Randale im Saisonfinale. Es sind noch 8 Spieltage zu gehen in der Bundesliga und bei Kickbase und ähnlich wie in der Bulli scheint der Meister in den meisten Kickbase-Ligen vermutlich schon festzustehen. Aber solange rechnerisch noch was möglich ist, sind wir wie Leverkusen und glauben dran, nochmal zu klettern, Punkte gut zu machen. Wie wir das schaffen wollen mit Ausblick aufs Restprogramm, mit den Teams, die in 2025 performt und weniger gut performt haben, checken wir jetzt im Podcast.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wir wünschen dir viel Spaß beim Erstliga-Podcast. Und rein da.
Hallo, hallo, Julia in ungewohnter Besetzung. Hi.
Hi, Anton. Ja, sehr ungewohnt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir zwei heute hier sitzen und den Podcast machen. Aber so ist es jetzt, ne?
So ist es, genau. Janni hat die Länderspielpause genutzt und ist im wohlverdienten Urlaub. Und Bench ist auf dem Weg nach London zur Baller League. Das heißt, Kickbase ist ein bisschen leergefegt über die Länderspielpause. Und wir zwei sitzen hier und machen Podcast.
Richtig. Gott sei Dank sind wir noch da.
Wie hast du bisher die Pause genutzt? Wie hast du gemanagt? Hast du gemanagt? Hast du Länderspiele geguckt? Wie sah es bei dir letzten 1,5 Wochen aus?
Ja, ich habe die letzten 1,5 Wochen einfach mal ein bisschen runtergefahren, kann ich so sagen. Ist ja auch mal ganz angenehm, wenn einfach mal Pause ist von der Bundesliga. Und Länderspielpause, also die Länderspiele, habe ich tatsächlich nicht geschafft zu gucken. Außer gestern die letzten 20 Minuten, würde ich sagen. Und ich habe ein bisschen gemanagt, weil du hast ja gerade schon gesagt, dass in den meisten Ligen der Gewinner schon feststeht. Bei mir allerdings gar nicht. Super knapp ist es bei mir, aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Und wie war es bei dir, Anton?
Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr gemanagt, habe aber in vielen Ligen auch einfach durch die Transfermarktsituation nicht mehr so viele Spieler gefunden, wo ich das Gefühl hatte, die bringen nochmal richtig was. Ich muss sagen, dass ich in meinen Bundesligen auch keine Chance mehr habe, irgendwo richtig oben ranzuschmecken und da halt gucke, dass ich wenigstens nochmal einen Spieltagssieg mitnehme. Und ansonsten, Länderspiele habe ich beide geschaut und fand ich auch wieder sehr geil, ehrlich gesagt. Bist du jemand, der an sich Länderspiele schaut oder juckt dich das, ehrlich gesagt, weniger als die Bundesliga?
Doch, auf jeden Fall bin ich immer dabei. Ich mag das ehrlich gesagt auch nicht so, dass manchmal so Länderspiele oder irgendwas so gehatet wird von irgendwelchen, die nur Bundesliga schauen. Ja. Deswegen, ich liebe den Hype und keine Ahnung, auch nach letztem Jahr EM. Ich bin dieses Jahr traurig, dass es kein Turnier gibt diesen Sommer.
Oh, aber es gibt ja das Final Four zumindest. Also ja, das Nations klar. League Final Four in München und Stuttgart, wenn ich mich nicht irre. Also sogar Heimturnier. Aber ich glaube, auch da sind die Meinungen zur Nations League nach wie vor relativ gespalten.
Ja, aber ich glaube, angucken, das machen die meisten ja schon, dass man irgendwie ein bisschen Fußball hat.
Ja, das schon. Also vor allem jetzt, wo es wieder Bock macht. Also ich finde wirklich, beide Spiele waren fußballerisch wieder, wenn man jetzt mal die erste Halbzeit in Italien und die zweite in Deutschland so leicht ausklammert, war das von Deutschland beides mal irgendwie ein sehr packendes, sehr geiles Spiel und hat schon Spaß gemacht, das zu sehen. Und ja, hat der ein oder anderen Spieler Kickbase-technisch, finde ich, auch nochmal gestärkt. Können wir dann aber später im Maschinenraum auch gerne drauf eingehen. Erzähl mal, wen hast du geholt in der Liga, Office-Liga, was ging da in deinem Team?
Ja, also in der Office-Liga muss ich sagen, die Optionen und das Budget sind bei mir auch begrenzt. Und im Sturm hatte ich noch meinen Essende, den ich unbedingt loswerden wollte, aber schon länger. Und dann ist Gregoritsch auf den Markt gekommen und nach seinem Joker-Tor letzte Woche gegen Mainz kann ich mir vorstellen, dass er gegen Union eben dafür belohnt wird. Ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt mit der Startelf, aber auf jeden Fall mit einer zeitigen Einwechslung, glaube ich. Und vielleicht macht er ja wieder Tor oder eine Vorlage. Aber die Hoffnung ist ja auch noch, dass vielleicht Röhl noch weiter angeschlagen ist, Hüller dann wieder auf die Position geht und Gregoritsch dann vorne von Anfang an startet. Und das war mein so Gedanke hinter dem Transfer.
Ja, kein schlechter. Hast du auf dem Schirm gehabt, dass Gregoritsch auch im Hinspiel gegen Serbien jetzt getroffen hat? Oder hast du das noch gar nicht gesehen gehabt bis dahin?
Tatsächlich noch gar nicht. Deswegen freut es mich sehr, dass du mir das heute gesagt hast.
Ich glaube, dass es schon irgendwie vor einem halben oder dreiviertel Jahr mal eine Phase gab, in der Gregoritsch vom Nationalteam kam und dort gut gespielt hat und danach auch in der Bundesliga zumindest so ein paar Spiele hatte, wo es für ihn dann ganz gut gelaufen ist.
Oh, ey, das wäre ja wünschenswert. Dann hätte ich wirklich, auf jeden Fall alles besser als Essende, aber das wäre ja richtig geil, wenn er jetzt auch noch ein paar mehr Spiele vielleicht bekommen wird.
Ja, okay, ich glaube, die Phase ist schon ein Stückchen länger her. Ich habe gerade im Profil mal geschaut. Ich glaube, das war Ende 2023, 2024. Aber an sich trotzdem kann ja was werden.
Ja, was hast du dir zugelegt, Anton?
Marvin Ducksch. Marvin Ducksch habe ich mir bis jetzt geholt. Und ansonsten noch nicht so viel. Waldemar Anton hatte ich zu Beginn der Pause mal eingepackt, um da eine Option zu haben, falls er jetzt irgendwie nach den zwei Wochen realistischer Startelf-Kandidat ist. Den werde ich aber jetzt wieder abgeben müssen, einfach um da ein bisschen aufs Budget zu achten und aufs Minus zu kommen. Und dann ist das jemand als Wackelkandidat, den ich ohne mit der Wimper zu zucken dann doch abgeben kann. Bin jetzt aktuell im 4-2-4 unterwegs und überlege mir, wie ich von meinem Schuldenberg von 33 Millionen wieder runterkomme. Hab einen Jonathan Tah, der natürlich teuer ist, aber gute Punkte macht. Hab einen Itakura für um die 20, einen Openda und schiele noch mit einem Auge auf den Mio, der jetzt in 20 Minuten abläuft, um da eventuell nochmal jemanden mitzunehmen mit einem guten Restprogramm, was ja für uns jetzt in der Podcast-Folge auch interessant und relevant werden wird, welche Teams da in den letzten Wochen vielleicht nochmal gute Matchups haben.
Ja, also deine Schulden sind natürlich schon eine Menge. Und so ein Tau oder so will man ja auch auf gar keinen Fall abgeben. Aber hast du schon mal überlegt, deinen Openda?
Ey, safe. Ja, das ist ein Gedanke. Es ist ein Gedanke, aber der hat halt jetzt genau letztes Spiel mal getroffen, 161 Punkte gemacht. Deswegen wäre das jetzt womöglich auch genau der falsche Moment, um da wieder abzuspringen. Aber für Mio jetzt wird es erstmal Waldemar Anton sein, den ich abgebe. Und dann muss ich einfach gucken, was das Bauchgefühl sagt.
Ja, kann ich verstehen. Openda hätte ich an deiner Stelle schon früher abgegeben und dann mich irgendwie anders aufgestellt.
Ja, safe, aber das ist halt diese ganze, die ganze Office-Liga-Thematik mit Transfermarkt leer und Spieler schon bei allen Leuten wieder geparkt und dann kriegst du halt für 40 Millionen keinen Ersatz und dann mir irgendwie zwei Gurken reinzustellen mit eventuell weniger Output-Potenzial, das habe ich auch nicht übers Herz gebracht. Ja, du hast hier noch TikTok aufgeschrieben, was hat es damit auf sich?
Ich habe TikTok aufgeschrieben, genau, und zwar nicht unser TikTok-Kanal, sondern ich habe einen TikTok gesehen von die Credits gehen an Jan Osaft. Und der hat einen TikTok gemacht über einen Verein der Kreisklasse B in Hamburg, und zwar Eintracht Fuhlsbüttel. Und der wird dir wahrscheinlich nicht sagen, ist ja auch erstmal nichts Besonderes.
Darf ich raten, warum die besonders sind?
Oh, schon so schnell?
Ich will raten, warum die
besonders sind. Ja, es kommt. Also ich will dir nur, also der Hintergrund ist nämlich, dass sie noch in ihrer Vereinsgeschichte auswärts ungeschlagen sind. Und es liegt eben daran, dass jedes Spiel ein Heimspiel ist. Und da wollte ich dich raten lassen, wieso die nur Heimspiele haben.
Ich weiß es und ich habe das TikTok selber gesehen.
Nein!
Hättest du mich jetzt raten lassen, hätte ich angefangen mit, boah, die sind so unfassbar schlecht, die haben so und so viel Gegentore, die gewinnen kein Spiel. Aber das ist eine Gefängnismannschaft, die spielen nur zu Hause. Weiß ich doch.
Oh, schade, dass du es gesehen hast. Ja. Ich habe sogar nämlich mir hier ein paar Tipps aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe mich mal ein bisschen informiert darüber, weil ich fand es sehr interessant, weil die zum Beispiel auch schon Meister geworden sind, aber auch nicht zur Meisterschaftsfeier können kommen oder auch nicht.
Krass, ja. Okay.
Und die auch nicht aufsteigen. Und da habe ich mir dann auch mal einen Zeitungsartikel durchgelesen, weil einer von der Zeit, ein Autor, hat tatsächlich mal gegen die gespielt und dann geschildert, wie das so abläuft. Und es war super interessant. Also erstmal die, das hast du wahrscheinlich ja auch gesehen, dass die Trikots schwarz-weiß gestreift sind, so ein bisschen an Häftlingskleidung angelehnt.
Nee, habe ich nicht gesehen. Da war ich nicht lang genug drauf.
Ja, das fand ich schon irgendwie sehr witzig. Genau, und erst wenn du da ankommst, musst du deine Handys abgeben, du musst deinen Pass abgeben, Taschenkontrolle, Kleiderkontrolle. Und dann, wenn du durch die Zelltrakte marschierst, öffnet der Wachmann 6 riesige Schlösser. Die Umkleidekabine wird hinter dir abgeschlossen. Und in dieser Haftanstalt sitzen um die 300 Häftlinge. Die sitzen da mindestens 3 Jahre wegen sehr schwerer Straftaten. Mhm. Und da wurde auch mal dann der Trainer ein bisschen interviewt. Der ist da seit 35 Jahren Trainer und der hat gesagt, dass er in seinem Team Vergewaltiger, Räuber, Mörder betreut hat und scheinbar sogar ein Mitglied der Terrorzelle vom 11. September. Und da wollte ich nämlich dich fragen, so, du spielst ja Fußball. Und eigentlich glaube ich, dass man so beim Fußball ja nichts anderes denkt als Fußball. Aber in so einer Umgebung, so, wie glaubst du, ist es da zu spielen? Glaubst du, du könntest da ganz normal Fußball spielen?
Ist, glaube ich, wie bei vielen Dingen, die man selber noch nicht gemacht oder durchlebt hat, schwer von außen wirklich gut zu beurteilen. Aber ich glaube, im Endeffekt, nach den ganzen Checks und sowas, ist klar, ey, das ist safe, das wird ja safe auch irgendwie beobachtet und gesichert und so weiter. Und ich glaube, dann ist im Endeffekt auf dem Fußballplatz nach, keine Ahnung, der ersten Aktion, nach dem ersten Zweikampf ist das, glaube ich, scheißegal. Und ich glaube, dass das, also ich finde es geil, dass es sowas gibt. Ich finde es gut, dass es Reintegration in dem Bereich auch gibt, dass man da irgendwie guckt, dass Leute zurück in den Alltag kommen, ihren Sport machen dürfen und so. Also ich finde es an sich ein sehr cooles Projekt und wenn das gut funktioniert, umso besser.
Ja. Ja, ich fand's nämlich auch mega. Also es ist einfach vor allem so ungewöhnlich und ich weiß auch nicht, ob es das noch woanders gibt außer in Hamburg.
Gibt's glaube ich bestimmt, aber ist auf jeden Fall ein nicer Funfact gewesen und es war auch sehr random, dass ich es ja überhaupt gesehen habe, weil ich habe nämlich am Wochenende endlich mal vom Handy meine Social Watchtime begrenzen lassen und hab dann trotz der begrenzten Zeit, die mir noch bleibt, auf jeden Fall das TikTok gesehen. Ja, nice.
Wie viele Stunden hast du begrenzt?
Eine, sehr radikal. Muss ich wahrscheinlich nach oben packen wieder, weil es natürlich auch bei uns schwierig ist wegen der Arbeit.
Die Arbeit.
Klar zu differenzieren, was da beruflich und privat ist. Aber nee, ich hab mir gedacht, ey, ich glaube, meine Watchtime ist insbesondere durch TikTok und so diesen snackable, real Kurzvideo-Content exponentiell nach oben geschossen in den letzten 2, 2,5 Jahren und dachte, ja, wenn es die Funktion schon gibt, sich da zumindest mal erinnern zu lassen, dann kann man das ja dankend aufnehmen.
Ja, ja, da hast du recht. Sollten wir, glaube ich, alle machen.
Ja, Watchtime-Begrenzung auf jeden Fall ein Fall für den Maschinenraum, weil super Tool. Und den Maschinenraum bekommt ihr jetzt auch in der Länderspielpause.
Maschinenraum.
In den Maschinenraum habe ich ein paar Spiele reingepackt. Es ist sehr Bench-like geworden. An die ursprünglichen drei habe ich mich überhaupt nicht gehalten. Wir haben zwar drei vom DFB, wir haben Goretzka, wir haben Kleindienst und wir haben Kimmich, weil Goretzka ein brutales Hinspiel gemacht gegen Italien, Präsenz auf dem Platz gezeigt, super Wege gemacht, vorne präsent gewesen im Strafraum, Kopfballtor zum 2-1 gemacht, hinten ausgeholfen und so weiter. Also wirklich wieder dieser Box-to-Box Leon Goretzka. Ich habe auch irgendwo gelesen, ich kann leider nicht mehr zuordnen, von wem das gewesen ist, aber da hieß es, dass diese, weiß nicht was, 5 bis 10 Kilo gefühlt die Goretzka an Muskelmasse seit seinem Corona-Pump-Up wieder verloren hat, den irgendwie wieder zu einem anderen, drahtigeren, dynamischeren, quirligeren Spieler gemacht haben, was ich schon auch so ein bisschen mitgehe und da natürlich ein brutaler Respekt, wie der sich zurückgekämpft hat, wie der sowohl bei Bayern nicht gemurkst hat und einfach über seine Leistung wieder ins Team gekommen ist, in die Startelf gekommen ist, genauso wie bei der Nationalmannschaft. Da muss ich sagen, finde ich es wechselseitig geil. Ich finde es geil, dass er dranbleibt, dass er sagt, okay, nicht berücksichtigt bei der EM, ist mir egal, ich bleibe dran, ich will Nazio spielen. Das aber auch umgekehrt, der Weg zurück für Spiele, die Leistung bringen, nach wie vor immer offen ist. Das heißt, sowohl Jungs, die irgendwie selten dabei sind, wie Mainzer und Co., kommen rein, wenn sie krass spielen und gut Leistung zeigen, aber auch Spieler, die vielleicht ein bisschen vom Radar verschwunden sind, wie jetzt zuletzt Goretzka, wie vielleicht auch mal ein Gnabry, der mal dabei ist und mal nicht dabei ist, die haben immer wieder Chance, sich über gute Leistung reinzuspielen und das, finde ich, ist sehr, sehr gut und ist auch ein Zeichen dafür, dass irgendwie seit Nagelsmann da ist, nicht mehr nur die Alteingesessenen da zocken, sondern auch wirklich das Leistungsprinzip durch die Bank weg gilt und greift.
Ja, kann ich nur unterschreiben, weil mich freut es auch übertrieben einfach für Goretzka, dass er jetzt mit seinem Comeback einfach so rasiert.
Ja, Nummer 2 ist Joshua Kimmich an allen 5 Treffern gegen Italien beteiligt. Auch der murrt und murkst nicht, wenn er rechts hinten spielen muss. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, rechts hinten ist das vor allem mit Ball nach wie vor einfach mega. Der schiebt laut Nagelsmann sogar nochmal einen Ticken höher als bei den Bayern. Klar, bei den Bayern fällt er auch ab und zu mal auf die Seite raus, um das Spiel über die Seite aufzubauen. Aber bei Deutschland noch höher, noch offensiver, noch mehr in den Chancen und in der Kreation von Chancen mit dabei. Sieht man ja auch immer wieder an diesen scharfen, hinter die Abwehrkette gezogenen Flanken, die vor allem dann irgendwie einen Kleindienst suchen und so weiter. Also da wirklich wieder Top-Leistung gezeigt und allen Toren beteiligt. Elfer gemacht, Elfer brutal sicher gemacht. Habe ich, glaube ich, so von Kimmich auch noch nicht häufig gesehen. Aber deswegen für mich auf jeden Fall ein Fall für den Maschinenraum. Und der letzte Deutsche ist Tim Kleindienst, der ebenfalls ein starkes Rückspiel gezeigt hat. Und da hat mich vor allem der Weg beeindruckt. Also so, klar, die Kopfballtore sowieso, aber auch der Weg vor dem Elfmeter, ich weiß nicht, ob du es in Highlights gesehen hast, wo er in Flügelstürmermanier nochmal außen an Buongiorno, war das glaube ich, vorbeizieht und da den Elfer holt, einfach weil der mit dem guten Drive zum Tor in die Tiefe läuft und dann eben einen Ticken früher am Ball war als Italiener.
Ja, Klein ist auch übertrieben gut, vor allem auch so gut, dass er für sein Alter jetzt einfach sich wirklich so gemausert hat. Also es ist auch, da kann man sich einfach nur richtig freuen als ja. Zuschauer und Fan und stand einfach immer perfekt quasi. Also alles richtig gemacht. Am Ende ja dann so ein bisschen nachgelassen, aber zweite Halbzeit haben sie ja alle ein bisschen nachgelassen. Deswegen kann man das jetzt Kleindienst nicht irgendwie ankreiden.
Ja, und ich glaube auch, dass das für Füllkrug super, super schwer machen wird, da wieder ernsthaft auf Minuten zu kommen, wenn er denn wieder fit ist, wahrscheinlich irgendwann im Laufe der nächsten Monate. Aber kann fürs Final Four schon dann vermutlich der Stürmer sein, der da vorne wirbelt.
Ja,
Kleindienst
ja.
aus Gladbach, ja. Ansonsten habe ich noch ein paar, das ist weniger, weil ich da aktiv Spiele gesehen habe, aber natürlich Serviceleistung für euch. Spieler, die in der Pause getroffen haben, sind einerseits Julia Gregoritsch, der hat sogar recht sehenswert getroffen, war ein Volley-Direktabnahme gegen Serbien. Dann haben wir Amura mit einem Doppelpack gegen Botswana, der aber jetzt am 27. eh gesperrt fehlt. Wir haben Riasson mit einem Tor gegen Moldawien, Schick mit einem Doppelpack gegen die Färöerinseln. Außerdem getroffen haben auch Retschbitschei mit Bosnien, die zweimal gewonnen haben. Gigovic hat getroffen. Genau, das war's. Wir sind bestimmt ein, zwei Spieler durchgerutscht, aber bei denen habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt. Und die haben, glaube ich, auch für ihre Teams sehr starke Leistung gezeigt, könnten also den Schwung von der Nazio auch wieder mit in die Bundesliga nehmen.
Ja, kann man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Sehr wichtig zu wissen. Für mich quasi auch für Gregoritsch. Aber es ist schon witzig. Kaum steckt man sie ins Nazio-Trikot, können sie wieder treffen. Vor allem so ein Rexbitschei, der hat ja, glaube ich, erst ein Tor gemacht die Saison.
Aber ich finde, der ist auch, also klar, über Position, über Verein und so weiter, Spielweise, macht der nicht viele Punkte. Aber ich finde auch mittlerweile ist der ein bisschen underrated und overhated, was Kickbase angeht. Weil zum Beispiel, also klar, weil Augsburg gerade extrem gut performt, performt er auch wieder gut. 132 Punkte gemacht gegen Wolfsburg. Aber sonst sind schon ab und zu mal grüne Balken mit dabei. Ein Tor, aber kommt natürlich auch über Augsburg, über die Position und so weiter. Ich glaube, der ist schon über seine Spielweise wichtig, aber es spiegelt sich nicht so ganz in seinen Kickbase-Punkten
wieder. Ja, das ist ja leider oft, muss man sagen.
Findest du oft? Ich finde zum Glück nicht oft, weil wenn es oft wäre, dann müssten wir uns ja ernsthaft Gedanken über unsere Bewertung machen.
Nein, aber so teilweise irgendwie, weiß ich nicht, im Mittelfeld manchmal oder so ist schon ein bisschen schade. Also Verteidiger punkten ja immer übertrieben gut, deswegen habe ich auch viele Verteidiger und du hast ja auch, glaube ich, jetzt in der Office League 4-2-4 aufgestellt. In einer privaten Liga habe ich tatsächlich auch 4-2-4. Ich finde, damit fährt man eigentlich ganz gut.
Ja, mir taugt am meisten so 3-4-3, 3-5-2, wo du ganz gut Masse in die Offensive legen kannst. 4-2-4 ist bei mir jetzt auch eher meinem schwachen Mittelfeld geschuldet. Ich glaube, Janni hat irgendwie vor ein, zwei Wochen gesagt, das ist das fragilste Mittelfeld, das er je gesehen hat. Da zocken bei mir gerade Retschbitschei, Jensen und Haberer. Also das kann man in dem Sinne schon auch ganz gut nachvollziehen. Aber mal gucken, ob sich da ein Enzo Mio noch dazu gesellt in den nächsten Minuten.
Ja, da gucken wir mal. Ich habe am Ende auch noch eine Frage. Ich will nämlich auch auf 4-3-3 umstellen. Okay.
Ja, dann sind wir eigentlich auch schon wieder eine Station weiter und können so ein bisschen Richtung Spieltag schauen. Und bevor wir Richtung Spieltag, Richtung Restprogramm schauen, wo wir jetzt nochmal raussuchen wollen, welche Teams denn jetzt in der Restrunde, in den letzten 8 Spieltagen nochmal wirklich interessant und relevant werden, habe ich ein Quiz für dich.
Yes, Quiz-Time.
Und dabei dreht sich's um die Top- und Flop-Teams in 2025. Das heißt, wer hat bisher die meisten Kickbase-Punkte gemacht und gegen wen wurden die meisten Kickbase-Punkte erzielt? Wir können einmal die Top 3 von Punkten erzielt und die Flop 3 von Punkten erzielt machen und die Top 3 oder in dem Sinne die Flop 3 von Punkte ergänzt und die Top 3 von Punkte ergänzt. Bist du bereit zu raten, welche drei Teams in der Saison oder in der Jahrestabelle 2025 die meisten Punkte eingefahren haben bisher? Das heißt, ab Spieltag 16 bis Spieltag 26.
Also Rückrunde.
Nee, ab Spieltag 16. Winterpause war zwischen Spieltag 15 und 16, also ab 16. Oh, Kalenderjahr 2025. So.
Gut. Wer hat die meisten Punkte gemacht?
Ja.
Da würde ich sagen Mainz. Mainz vielleicht auf der 1?
Die allermeisten Punkte. Mainz ist auf der 5.
Auf der 5. Ist Bayern weiterhin oben dabei?
Ja, obvious. Bayern ist nach wie vor die 1 in Sachen Kickbase-Punkte.
Oh Mann, ja, ich war jetzt getrübt von den letzten Spielen. Okay, Bayern, dann wahrscheinlich auch Leverkusen.
Leverkusen ist die 2.
Und die 3? Wer hat denn noch so gut gespielt?
Ja, wer hatte noch so gut gespielt?
Ja. Leipzig?
Nee, Leipzig ist die 4, knapp. Jetzt hast du 4 von 5 ganz oben, ein Team fehlt noch. Du hast selber noch ein paar Stats zu dem Team eingetragen vorher hier in dem Podcast-Plan.
Dann habe ich so ein paar. Frankfurter sind es nicht, sind auf jeden Fall zu schlecht.
Wer ist denn das Team der Stunde gerade? Außergewöhnlich gut, Augsburg. Außergewöhnlich, ja, Augsburg Nummer 3. Die Augsburger. Also wir haben Bayern mit durchschnittlich 1.648 Punkten auf der 1, dann kommt Leverkusen 1.273 und dann kommen die Augsburger mit überraschenden 1.176 Punkten pro Spiel im Jahr 2025.
Das ist wirklich stark, aber klar. Ich habe ja, glaube ich, eingetragen, die längste, also die sind am längsten ungeschlagen von allen Teams, ne?
Ja, vor allem halt
Das
einfach
ist Wahnsinn.
zu Null Bonus seit Wochen, das schallert halt auch massiv, das darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Und ganz unten in der Tabelle, wer glaubst du, hat in 2025 die wenigsten Kickbase-Punkte gemacht?
Da glaube ich weiterhin wahrscheinlich Kiel.
Kiel ist Fünftletzter.
Oh, Fünftletzler.
Ja.
Okay.
Die haben ja auch, also die machen ja zumindest immer wieder Tore oder treffen regelmäßig, spielen ab und zu
Ja.
unentschieden so da. Also vor allem über Tore kriegst du schon echt stabil Punkte.
Hoffenheim?
Nee, Hoffenheim ist eins über Kiel.
Eins über Kiel sogar. Ja, okay, St. Pauli. Die treffen
St.
nicht.
Pauli, letzter, genau.
Ja, dann wahrscheinlich Heidenheim.
Heidenheim, Viertletzter.
Ah, Union.
Union, genau, das ist Drittletzter, damit fehlt noch der Vorletzte und das ist das Team, das in der Jahrestabelle, soweit ich weiß, auf dem letzten Platz steht. In Grün und Weiß.
Bremen.
Bremen, genau. Wir haben auf den
Stimmt, die haben
letzten
so viele Gegentore kassiert.
drei Plätzen Union mit durchschnittlich 722 Punkten pro Spiel. Wir haben Bremen mit 690 Punkten pro Spiel und St. Pauli mit 686 Punkten pro Spiel. Ob das auch die drei Teams sind, von denen wir in den kommenden Wochen auf jeden Fall die Finger lassen, das können wir dann gleich bei dem Ausblick aufs Restprogramm klären. Um aber auch zu klären, gegen welche Teams man am besten Punkte sammeln kann, checken wir auch noch die andere Tabelle. Und da Top 3, gegen wen werden am meisten Kickbase-Punkte erzielt in 2025?
Gegen wen werden am meisten Kickbase-Punkte erzielt?
Gegen wen? Das sind dann vermutlich die, gegen die.
Ja. Okay, da würde ich sagen, dann gegen Kiel.
Kiel ist dabei, Kiel ist Dritter.
Gegen. Oh, ist da St. Pauli wieder dabei?
St. Pauli ist nicht dabei, die liegen ziemlich mittig im
Ah
Mittelfeld.
ja, zu gute Abwehr. Heidenheim?
Heidenheim ist Fünfter.
Oh. Okay, dann mu muss Hoffenheim jetzt dabei sein.
Hoffenheim ist Vierter. Es sind zwei Kollegen, die du gerade eben schon hattest, bei den schwächsten drei mit eigenen Punkten.
Okay, dann auch wieder Bremen.
Bremen ist die Eins, gegen Bremen werden am meisten Ki oder wurden am meisten Kickbase-Punkte bisher erzielt und
Oh,
die Zwei
krass.
ist dann.
Was Union?
Genau, Union.
Ja.
Wir haben ganz oben mit durchschnittlich gegen das Team werden 1317 Punkte gemacht. Bremen, dann Union mit 1256, dann Kiel mit 1198. Und insgesamt haben wir acht Teams, gegen die über 1000 Punkte im Schnitt erzielt werden. Und dazu gehören außerdem noch Hoffenheim, Heidenheim, Bochum, Gladbach und der BVB.
Hm. Ja, es passt ja. Ich habe mir, glaube ich, mal diese KI-generierte Tabelle angeguckt, wer absteigen wird, wer auf dem Relegationsplatz landet. Und da sagen sie auch Kiel. Kiel auf jeden Fall.
Okay.
Auf dem letzten Platz.
Auf dem letzten Platz.
Kiel auf dem letzten Platz, haben sie
Okay,
gesagt.
find ich tough, weil meine Meinung ist, dass Heidenheim letzter wird, aber
Ja,
du
Heidenheim
check.
war davor.
Okay, ja, war
Vorletzter
wahrscheinlich, ja,
Platz.
nimmt sich wahrscheinlich nicht so viel und wird knapp sein, aber ich
Ja.
glaube ehrlich gesagt, dass Heidenheim mit dem Endprogramm da am meisten zu knabbern hat. Was jetzt noch fehlt, bevor wir wirklich ins Restprogramm eingehen können, sind die Teams, gegen die wir nicht aufstellen sollten, gegen die eigentlich keine Punkte geholt werden.
Ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, Bayern.
Yes, 536 Punkte im Schnitt nur zugelassen.
Ja. Leverkusen.
Drittbestes Team, 665 Punkte nur zugelassen im Schnitt. Und die zwei,
Sind es jetzt mal die Mainzer?
die sind die vier. Wer wenig Tore zulässt, lässt auch wenig Punkte zu.
Ah, St. Pauli.
Nee, Augsburg.
Ach, Augsburg, sorry, klar.
Die ja so viel zu null gespielt haben, genau. Das heißt, da kann man auf jeden Fall nochmal ein Auge drauf haben, wo man sich eventuell bedienen kann und gegen wen man in den nächsten Wochen nicht aufstellen sollte. Sind aber, glaube ich, auch wenig Teams dabei, die jetzt krass überraschend gewesen sind. Was Augsburg, klar, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, mit zu null Boni und so weiter, das ist dann schon immer ein Fact, der jetzt über 10 Spiele gewachsen ist. Und sonst natürlich die Mainzer nach wie vor auch ein Team, das mit Ball gut ist, das Punkte sammelt und auch gegen den Ball wenig zulässt.
Ey, aber krass, dass Augsburg wirklich zu den Teams gehört, so zu den Top-Teams, einfach gegen die man nicht aufstellen soll.
Ey, mega überraschend,
Das ist
ja. Also,
Wahnsinn.
ich glaube auch, dass das trotzdem, dass alle drüber reden, Cesiger noch ohne Gegentor bei Augsburg, Finn Dahmen so und so
Ja.
viele Minuten ohne Gegentor. Ich glaube, dass das dann faktisch doch so ein bisschen untergeht, weil, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch ein Angsthase, aber ich habe in den letzten 3, 4 Wochen, glaube ich, keine Augsburger in der Season Challenge aufgestellt. Und das ist halt, nach dem, was man hier liest, auf jeden Fall Gebot der Stunde.
Ja.
So Augsburger aufstellen, Augsburger mitnehmen.
Ja, safe. Ich habe auch immer nur Cesiger und Mazzima, aber sonst irgendwie auch nicht so wirklich, nicht so wirklich auf die Augsburger vertraut.
Ja, aber also es ist ja vor allem auch die Defensive. Klar, dass ja, irgendwie klar. Über die zu Null-Boni auch das Mittelfeld und die Schienenspieler und sowas profitieren, aber insbesondere die Defensive, auch wenn die halt mittlerweile teuer sind, aber auch for a reason, so, die ja. Muss man eigentlich gerade mitnehmen, haben, aufstellen, weil es halt dann irgendwie auch in allen Statistiken gezeigt wird, dass die Augsburger das schon gut machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Stehen zu Recht da auf dem Platz.
Von dem, was bisher in 2025 passiert ist, punktetechnisch, schauen wir jetzt noch, was noch so kommt, was in den nächsten 8 Spieltagen bis zum Saisonfinale noch passiert. Und da habe ich mir letzte Woche zum Real holt Leverkusen die Bayern noch mal ausgerechnet, wer denn was für ein einfaches Restprogramm hat. Hier absolut unterkomplex, was ich gerechnet habe. Das ist nur die Position der noch kommenden Gegner im Schnitt. Also das heißt, wenn man da einen besonders hohen Wert hat, haben die Gegner eine hohe Tabellenposition, also sind dementsprechend tendenziell schlechter einzuordnen. Wenn man da einen besonders niedrigeren Score hat, dann hat man gute Gegner, die einen höheren Tabellenplatz aufweisen. Kann natürlich hier auch ein bisschen verfälscht werden, weil natürlich Dortmund trotzdem immer wieder als ein besserer Gegner gesehen wird und jetzt aktuell auf Tabellenplatz 11 steht. Aber insgesamt glaube ich schon grob eine ganz gute Richtung, an der man sich für die nächsten Wochen orientieren kann, wer gutes und schlechtes Matchup hat.
Hast du das alles hier selbst ausgerechnet?
Ja.
Stark. Das ist wirklich sehr gut. Also Leute, die Tabelle solltet ihr euch auf jeden Fall merken.
Ja, die gibt's gleich. Um da nochmal zurückzulupen zu Leverkusen und Bayern. Siehst du eine Möglichkeit, dass die Leverkusener die Bayern noch abfangen?
Nee, leider nicht. Also ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, das Ding ist, Bayern ja, hat jetzt zuletzt ein bisschen irgendwie gestrauchelt beziehungsweise nicht die Leistung gezeigt, die sie sonst immer zeigen. Aber ich glaube, das kommt auf jeden Fall wieder. Die werden jetzt keinen Abfall haben an ihrer Leistung. Und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass Bayern sich den ersten Platz sichern und da auch bleiben.
Wenn du es prozentual einordnen müsstest, wie viel Chance räumst du den Leverkusen noch ein?
80-20, 70-30, so.
Boah, das finde ich aber noch sehr, sehr 80, in Ordnung.
80-20 eher, ja.
Okay, das finde ich aber trotzdem noch sehr, sehr in Ordnung. Und auf die 20% würde ich ja mal Vollgas bauen als Leverkusen-Fan. Ich finde, also ich hätte, glaube ich, sogar noch weniger gesagt. Also ich halte es für total möglich, im Sinne von nicht unmöglich, aber natürlich wird es schwer, aber 20%, die würde ich an Leverkusen Stelle gerade absolut nehmen. Man muss ja auch sagen, hätten sie das Spiel gegen Bremen, die eigentlich alles verloren haben, nur das Spiel gegen Leverkusen gewonnen, dann wären die jetzt bis auf 3 Punkte an den Bayern dran und dann wäre es wirklich eng, aber auch da braucht es im Endeffekt nur einmal einen Ausrutscher und du hast die halt sofort wieder dran, beziehungsweise du brauchst schon 2 Ausrutscher, bis sie vorbeiziehen können, aber das kann schon mal passieren bei dem kommenden Programm der Bayern, bei dem, was da in der Champions League noch war. Deswegen
Es ist nicht unmöglich.
Ja, safe. Ja. Ja, bin ich schon optimistisch, dass es zumindest noch mal so einen Ticken Spannung hat hinten raus. Ja.
Was würdest du dir persönlich wünschen?
Ey, wünschen safe, dass Leverkusen noch mal Meister wird. Gar keine Frage. Also den Bayern gönne ich gar nichts. Mein größter Traum, den ich hier im Office auch schon immer wieder erzähle, ist, dass die Bayern Champions League Finale spielen, aber noch mal verlieren. Weil die haben ja Finale dahorm, 2012. Das war so ein bisschen, dass hier in München wirklich jeder gebrochen war. Also meine Schulfreunde und so, die halt damals irgendwie Stöpsel waren mit 12, 13, die erzählen halt so, ja, nach wie vor schlimmstes Spiel, was sie je erlebt haben und sowas. Da leidet wirklich jeder drunter. Und ich muss sagen, nachdem sie jetzt nicht gegen Leverkusen ausgeschieden sind, ist mein Traum fast Bayern-Finale daheim und das dann verlieren.
Ja.
Weil einfach die anderen Leute so ein bisschen bluten zu sehen dafür, dass die halt in München jedes Jahr feiern, jedes Jahr die Löwen auf den Deckel bekommen und so. Da fände ich schon schön, in meinem Freundeskreis in ein paar traurige Gesichter zu sehen.
Ja, richtig guter Start in den Sommer dann für die. Erstmal so gebrochen.
Ja, das ist so ein bisschen das Äquivalent zu Janni seinem Mainz-Hass. Also ich habe super wenig gegen die Bayern, aber Titel gönne ich ihnen ehrlich gesagt dann doch gar nicht.
Ja.
Aber sonst bin ich natürlich schon auch angetan von dem Fußball, den die spielen können und von der Klasse, die da auf dem Platz ist. Aber dass man dann die Fans da nochmal ein bisschen erdet, ein bisschen einordet an solchen großen Events, das freut mich dann.
Ja, ja, finde ich als Münchner schon. Auch natürlich noch einmal mehr wichtig.
Ja, safe. Safe. Ja.
Gut, ja, dann fangen wir an mit deiner Tabelle. Ich bin schon ganz heiß.
Ja. Ey, das einfachste zu erwartende Restprogramm haben tatsächlich die Bremer und die Bochumer. Bremen spielt im Schnitt noch gegen Teams auf dem Tabellenplatz 12 ungefähr. Bei Bochum ist es knapp unter 12, 11,75. Aber das sind, wenn man sich nur die Tabellenpositionen der noch ausstehenden Gegner anschaut, die Teams mit den einfachsten Restprogrammen, was natürlich gerade den Bremern, die jetzt die letzten Wochen immer wieder geschunden worden sind, auch ein bisschen gelegen kommt, dass man da eventuell nochmal eine Möglichkeit hat, erstens die Saison so ein bisschen versöhnlicher zu beenden, aber auch nochmal mit einem guten Programm wirklich Boden nach oben gut zu machen. Man muss ja sagen, dass es trotzdem ja auch mittlerweile schon 7 Punkte sind auf den 7. Platz, aber das ist trotzdem noch was, wo man zumindest über ein paar gute Spiele in den nächsten Wochen nochmal ranschnuppern könnte.
Ja,
ich werde deswegen,
Nee, ich meine nur vor allem spielen sie ja teilweise auch gegen die Teams eben, die wir eben hatten, gegen die man die meisten Punkte holt. Also beispielsweise Kiel oder Union oder Heidenheim war ja auch irgendwo da dabei.
Ja.
Und da ist eben noch eine gute Punkteausbeute zu erwarten.
Ja, ich finde auch, du hast zwar, also Programm sieht da wie folgt aus, du hast Kiel, Frankfurt, Stuttgart, Bochum, St. Pauli, Union, Leipzig und Heidenheim. Und natürlich kann man auch sagen, ey, du hast mit Frankfurt nochmal einen Brecher, aber auch da, du spielst zu Hause und Frankfurt nach wie vor Euroleague-Doppelbelastung. Du spielst gegen Stuttgart, Stuttgart aktuell nicht mehr so gut in Form, seit ein paar Wochen schon Probleme damit, Spiele zu gewinnen, könnte auch da irgendwie ein Punkt oder mehr drin sein. Natürlich kannst du sagen, ey, gegen die potenziellen Absteiger musst du wirklich Gas geben, weil für die geht es gerade in den letzten Wochen auch um alles. Leipzig auch wieder gefährlich. Und Heidenheim am letzten Spieltag, die werden sich auch mit Händen und Füßen wehren. Aber insgesamt auf dem Papier ist das schon ein Programm, wo man eigentlich sagen muss, ein Duxch, wenn er wieder startet, ein Friedel, wenn er zurück ist, ein Weiser, ein Stay. So, die willst du jetzt dann doch wieder im Team haben. Und nach den letzten Wochen dürften die auch alle halbwegs finanzierbar sein.
Ja.
Ja, bei Bochum würde ich ehrlich gesagt trotz einfachem Restprogramm nicht sagen, dass man da auf einmal irgendwelche Spieler krass empfiehlt, weil man natürlich das Restprogramm auch so ein bisschen zur eigenen Teamstärke einordnen muss und ich da sage, ey, da ist egal, Matchup gegen einen verhältnismäßig einfachen Gegner ist bei Bochum trotzdem schwierig zu beurteilen, ob das gute Siegchancen sind oder nicht. Deswegen würde ich da weiter sagen, ey, wenn du jemanden als Lückenfüller aufstellen musst, wenn du eine Defensive brauchst, dann mach das, Offensive tendenziell eher nicht und insgesamt gucken, dass man da trotzdem auf andere Teams mit situativ oder an Spieltagen guten Matchups geht. Was aber dann interessant wird, wer danach kommt. Danach kommen nämlich die Leverkusener, die Stuttgarter und die Bayern, die alle im Schnitt gegen Teams auf dem Tabellenplatz 10 oder schlechter spielen. Leverkusen ist bei 11,25, Stuttgart bei 11,25 und die Bayern bei 10,125. Das heißt, da gibt es in den kommenden Wochen auch nochmal ordentlich Punktepotenzial und vor allem die Leverkusener und die Stuttgarter, die ein recht gutes Restprogramm haben, die sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Vor allem die hatte ich tatsächlich, die Bayern hatte ich auf dem Schirm, aber so Leverkusen hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Und das ist ja wirklich richtig geil zu wissen, dass du da nochmal ordentlich auf dem Transfermarkt irgendwie suchen musst, dass du da einen bekommst.
Ja.
Mal, das ist echt geil.
Ich glaube auch, dass Bayern, so, das ist kein Geheimnis, das ist das Team, das jeder immer aufstellen muss. Die müsstest du auch aufstellen, wenn sie jetzt nur noch gegen die ersten 6 spielen, weil die einfach jedem Team von der Spielanlage her ebenbürtig bis überlegen sind, ebenbürtig vielleicht mal Leverkusen an Tagen aktuell, aber ansonsten eigentlich wirklich überall die Chance haben, zwischen 1.500 und 2.500 Punkten zu landen. Aber Leverkusen und Stuttgart eben auch mit sehr, sehr gutem Restprogramm. Bei Leverkusen sieht es wie folgt aus. Da hast du Bochum, Heidenheim, Union, falsch vorgelesen. Da bin ich gerade auf den Prime-Spieltagen zwischen 27 und 31. Bei Leverkusen hast du jetzt noch folgendes Programm. Du hast Bochum, Heidenheim, Union, St. Pauli, Augsburg, Freiburg, Dortmund und die Mainzer. Das heißt, an den nächsten 4 Spieltagen jetzt nach der Pause hast du eben mit Bochum, Heidenheim, Union und St. Pauli 4 Teams, die du eigentlich schlagen musst. Wenn du da mit deinen 12 Punkten rausgehst, hast du auch gute Chancen, eventuell nochmal einen Strauchler von den Bayern anzunehmen. Und dann kann es nochmal richtig spannend werden. Die schwereren Duelle gegen Dortmund, gegen Mainz, gegen Freiburg und formstarke Augsburger, die sind dann wirklich erst in den letzten 4 Spielen der Saison. Also jetzt konkret nach der Pause, vor allem auch, weil Leverkusen freitags gegen Bochum spielt, unbedingt mitnehmen, was geht und gucken, dass der Leverkusener aufstellt.
Ja, ob da wirklich noch in irgendeiner Liga Leverkusener verfügbar sind.
Safe. Glaubst du nicht?
Ja, doch, doch. Ein paar sind es bestimmt noch, weil sie auch wahrscheinlich wegen der Rotation, glaube ich, sind auch viele so ein bisschen abgeschreckt von Leverkusen.
Glaube ich auch.
Ja, deswegen mal gucken. Hätte ich in der Länderspielpause schon auf dem Schirm haben sollen.
Also ich glaube, so ein Palacios, der kann hier und da mal noch vergeben sein, weil die Punkte nicht so groß gewesen in den letzten Wochen. Ein Garcia kann wegen Rotation, klar, der hat die letzten drei Wochen schon echt gut gepunktet und stabile Spiele gezeigt. Der kann irgendwo noch verfügbar sein. Ein Robert Andrich hat letztens wieder mehr Minuten bekommen. Der könnte weiterhin Spielminuten und Chancen bekommen. Und auch sonst, du hast jetzt einen langfristig verletzten Hermoso. Das heißt, da sind auf jeden Fall die gängigen Innenverteidiger weiterhin interessant. Ich glaube schon, dass es mit Adli und mit Frimpong und mit Teller und sowas schon Spieler gibt, die nicht unbedingt vergeben sind. Frimpong ja auch, weil er einfach für den Verteidiger ultra teuer ist und nicht wirklich viele Punkte gemacht hat. Aber mit Scorer gegen die schwachen Teams auch da jemand, wo ich sagen würde, wenn er jetzt kommt, würde ich zumindest Marktwert leicht drüber auch bei Frimpong eine gute Chance sehen, dass er in den nächsten Wochen den einen oder anderen Scorer und grünen Balken hinlegt.
Ja.
So, wen haben wir noch? Die Stuttgarter. Bei Stuttgart ist es nicht viel anders. Auch da hast du viele Teams aus dem unteren Tabellenbereich. Da sitzt jetzt erstmal direkt nach der Pause deine Frankfurter, dann aber Bochum, Bremen, Union, Heidenheim, St. Pauli, Augsburg und Leipzig. Also vor allem zwischen Spieltag 28 und 33 nochmal sehr, sehr machbare Gegner für die Stuttgarter.
Mhm.
Ja.
Stuttgarter habe ich auch sehr viele in beiden Ligen.
Also, wen hast du? Hast du Undav irgendwo? Nicht, oder?
Undav nicht, nee. Ich habe in beiden Ligen Woltemade und Stiller. Dann habe ich noch Aldakiel und in der Office League habe ich statt Aldakiel Jeltsch.
Ja, bei Stuttgart ist es so ein bisschen die Frage gerade, klar, das Mittelfeld, das steht eigentlich relativ bombensicher, aber gerade in der Abwehr und auch im Sturm ist es schon sehr starkes Gambeln, wer da wie auf Minuten kommt. Ein Undav jetzt letzte Woche mal draußen geblieben und dafür Woltemade, Mio und Demirovic gestartet. Und die haben es auch eigentlich gut gemacht. Woltemade getroffen, Demirovic getroffen. Glaubst du, Undav bleibt nochmal auf der Bank gegen Frankfurt?
Boah, ich glaube eigentlich nicht, kann es mir trotzdem aber gut vorstellen. Vor allem gerade jetzt danach der letzten Leistung, wie es eben gelaufen ist. Deswegen glaube ich, es wird immer wieder zwischen Demirovic und Undav, glaube ich, rotiert. Woltemade halte ich für sicher, einfach gesetzt. Mhm. Der startet, kann mir schon ganz gut vorstellen, dass Demirovic nochmal starten wird.
Ja, ich fühle es ehrlich gesagt auch, dass du einem Stürmer, der da jetzt getroffen hat, auch nochmal den Zuschlag gibst. Ich glaube sogar auch, dass Demirovic nach wie vor der treffsicherste Stürmer der Stuttgarter ist. Wir können das einmal ganz kurz checken. Woltemade 9 Tore, ich glaube Demirovic 10. Ja. Damit ist er immer noch und auch wenn er zuletzt nicht so viele Minuten bekommen hat, Top-Torjäger in Stuttgart.
Ja. Ja, und in der Abwehr ist ja immer so ein bisschen, keine Ahnung, ist ja eine Wundertüte, so was du bekommst. Aber ich halte eigentlich für Aldakiel und Jeltsch für relativ sicher gesetzt.
Beide?
Also Aldakiel und kann ich mir schon vorstellen. Statue ist ja gleich, glaube ich, jetzt auch noch ein Spiel gesperrt. Mhm. Deswegen denke ich schon, dass die auf jeden Fall beide starten, weil ja auch zuletzt Chabot immer so ein bisschen rausrotiert ist, immer mal wieder.
Ja, schon, aber ich weiß halt nicht. Nominell ist Chabot auf jeden Fall schon, was so Standing angeht, für mich
der
Abwehrchef.
Ne?
Ja. Und auf links dann schon nochmal einen Ticken gesetzter als irgendwer anders. Aber klar, hängt natürlich davon ab, ob die weiter jetzt Dreierkette spielen, wie es auch gegen Leverkusen der Fall gewesen ist. Da waren es ja Jeltsch, Aldakiel und Hendricks. Mhm. Oder ob du sagst Viererkette. Wenn du sagst Viererkette, dann sehe ich schon schwer, dass Aldakiel und Jeltsch die ganze Zeit spielen. Weil dann hättest du natürlich eher einen Wanyoman, einen Jeltsch oder Aldakiel, einen Chabot, einen Mittelstädt.
Ja.
So würde ich es dann wahrscheinlich eher sehen. Ja. Aber
Ja, denke ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass dann wahrscheinlich Aldakiel und Jeltsch sich so ein bisschen abwechseln.
Ja.
Vielleicht aber auch mal wieder, vielleicht ist das auch so eine Dreier-Rotation dann. Also ich glaube, da kann man nie so richtig predikten, wer dann da startet. Ich glaube, das wird so ein bisschen Gamble immer mal wieder.
Ja, ich glaube, dass Stuttgart über lange Sicht schon auch wieder aus der Viererkette kommen wird, dass das jetzt gegen Leverkusen eigentlich sehr gut funktioniert, auch mit drei Mann hinten und drei Mann vorne. Dass gegen Frankfurt nochmal eine Option ist, weil man ja da gegebenenfalls, wenn die auch Dreierkette spielen, das System nochmal ganz gut spiegeln könnte. Aber müssen wir ehrlich gesagt einfach abwarten und schauen.
Ja.
Ja. Ansonsten können wir einmal noch ans untere Ende der Restprogrammtabelle gucken. Nach den Leverkusen, Stuttgart und Bayern kommt noch im Mittelfeld mit relativ ausgeglichenen Gegnern Union, Frankfurt, Gladbach, Augsburg, Freiburg, Wolfsburg, Leipzig, Mainz. Und dann wird es langsam interessant, wer unten noch ein relativ schweres Restprogramm hat. Und das sind unter anderem Kiel und St. Pauli. Das heißt, da sowieso, wenn dann mal Matchup-bezogen draufschauen, was man ja eigentlich eh schon gemacht hat, den ganzen ersten Teil der Saison und nach Kiel und St. Pauli, wird es nochmal richtig tricky für Heidenheim, Dortmund und Hoffenheim, die im Schnitt gegen Teams auf Tabellenpositionen 8,25, 7,25 und 6,25 spielen.
Das ist natürlich super bitter auch für Hoffenheim, ne? Dass die jetzt nochmal wirklich das allerschwerste Restprogramm haben.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es für Hoffenheim so mit am egalsten ist, weil die sowieso irgendwo im Niemandsland stehen, weil ich nicht glaube, dass die nochmal krass reinrutschen werden, weil 6 Punkte auf Bochum sind schon genug, um das noch wegzuverwalten da eine Saison zu spielen, wo du nicht in akute Abstiegsnöte gerätst. Aber ich finde es vor allem für Dortmund und Heidenheim extrem bitter, weil Heidenheim braucht gerade jeden Punkt und auch Dortmund würde eigentlich ein besseres Restprogramm brauchen, um nochmal wirklich oben anzugreifen.
Ja, das stimmt. Ja, bei Dortmund bin ich mir irgendwie nicht sicher, ob die wirklich nochmal oben angreifen oder ob die sich einfach so im Mittelfeld irgendwo platzieren. Hoffenheim ja dann einfach ganz unten, unteres Mittelfeld, und Heidenheim, ja, haben wir schon darüber vorhin gesprochen. Also ich glaube auch, Heidenheim muss leider, kann ich mir vorstellen, dass sie die Bundesliga verlassen müssen, vor allem mit dem Restprogramm. Das ist ja wirklich absolut bitter.
Ja, das Restprogramm ist brutal und das ist auch für mich der Grund, warum ich eben gesagt habe, ey, Heidenheim eventuell sogar auf dem 18. Platz, aber zuletzt hat ja die Formkurve in Heidenheim zumindest auch wieder nach oben gezeigt und man konnte auch Punkte holen, jetzt gewonnen gegen Kiel zu Hause und davor, meine ich, auch unentschieden gespielt gegen Hoffenheim, das heißt 4 Punkte aus den letzten beiden Spielen, das gibt dir natürlich so kurz vor Schluss auch nochmal Kraft und irgendwie einen Anschub, dass du da wirklich dran glaubst, dass was möglich ist. Aber ich finde es ehrlich gesagt, die nächsten Wochen sind jetzt Wolfsburg, Leverkusen, Frankfurt, Bayern, Stuttgart. Aua. Das ist schon ein richtiges Paket. Und danach hast du nochmal mit Bochum, Union und Bremen die Chancen, irgendwie Kohlen aus dem Feuer zu holen. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie Bochum nochmal ein paar Punkte mehr hat, dass eventuell Kiel noch ein paar Punkte gesammelt hat, ist auch wieder so groß, dass du halt wirklich in diesen Top-Spielen, die jetzt kommen, irgendwo punkten musst. Sonst wird es am Ende ganz, ganz bitter.
Ja. Vor allem dann so Bochum oder so, die werden ja auch trotzdem noch alles geben. Also die werden auf jeden Fall...
Ey, safe.
Also das ist ja dann am 32. Spieltag Heidenheim-Bochum ist dann halt auch nochmal bitter.
Ja. Ja, und Bochum ist ja, also wie wir zumindest vorher gesehen haben, auch das Team mit dem zweiteinfachsten Restprogramm. Also die haben es deutlich leichter als die Heidenheimer oder vermeintlich deutlich leichter.
Ja, dass die wahrscheinlich gar nicht mehr aufzuholen sind für die Heidenheimer, ne?
Ja, das kann passieren.
Ja.
Und bei Dortmund sehe ich es ähnlich schwierig, weil ich nicht, also Champions League halte ich ehrlich gesagt für unrealistisch. Das sind 10 Punkte, das sind super schwere Matchups für Dortmund. Du hast nach wie vor die Champions League, du hast einfach ein Team, das Rückschläge gerade irgendwie schwer wegsteckt und sich teilweise auch in der Ideenfindung nach vorne schwer tut. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, dass Dortmund hier alle Punkte clean mitnehmen kann und dementsprechend die Champions League safe verfehlt.
Ja.
Und Euroleague und sowas, bin ich mir nicht ganz sicher, weil 7 Punkte schon auch noch irgendwo im Rahmen des Möglichen und Machbaren sind. Aber ehrlicherweise bei dem Restprogramm glaube ich nicht wirklich dran. Da haben wir nämlich jetzt erstmal Mainz, wir haben Freiburg, Bayern, Gladbach, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen und Kiel. Schon auch schwere Spiele mit dabei, wo du von diesen 8 Spielen mal, ich würde sagen, 4 davon gewinnst du nicht.
Ja.
Wenn du 4 davon nicht gewinnst, dann wird es vermutlich nicht für nochmal ganz oben reichen. Aber Europa komplett zu verfehlen, wäre natürlich Horror für
Dortmund. Das wäre hart. Das wäre so hart. Bench ist ja immer gespaltener Meinung, ne? Der hofft ja manchmal gefühlt, dass die mal wirklich auf die Fresse fallen und dann aber spricht wieder das Fanherz.
Ja, ich glaube aber, dass so ein Totalausfall oder Europa komplett zu verpassen, da sind bestimmt auch irgendwie ein paar Verträge dran geknüpft. So, Ahnung. Wenn Schlotterbeck nicht Champions League spielt, dann weiß ich nicht, ob der in Dortmund bleiben muss. Ja. Wenn Gyarassi nicht europäisch spielt, dann weiß ich nicht, ob der Bock hat, weiter in Dortmund zu kicken oder nochmal irgendwo anders hin möchte. Ich glaube halt, dass dieser Total-Crash schon auch gefährlich sein kann. Aber klar, extrem. Auch irgendwo Chancen bietet. Und ich verstehe auch, dass man als Fan super frustriert ist, wenn es so läuft wie dieses Jahr.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Welchen Teams trustest du jetzt noch von den Teams bis zum Ende der Saison?
Ja, auf jeden Fall Bremen hatte ich auch schon mir quasi vorgemerkt in meinem Kopf, dass ich auf Bremen gehen werde. Und dann Leverkusen, mache ich jetzt auf jeden Fall.
Ja, geil. Dann. Ja.
Die Tabelle hat also jetzt schon was gebracht.
So nämlich.
Ja, und da habe ich nämlich auch nochmal eine Frage zu meinem Team. Weil meine Frage ist jetzt, wie man die letzten 8 Spieltage irgendwie bestreiten soll. Ob man eher aufs Programm gucken soll der letzten 8 Spieltage oder quasi die bisherigen Punkte vom jeweiligen Spieler. Und ich frage nämlich, weil in meiner privaten Liga ist es super knapp, wie ich schon am Anfang angeteasert habe. Also ich habe wirklich ganz knapp die Tabellenführung inne. Das sind 300 Punkte zum Zweitplatzierten. Und das ist natürlich sehr bitter. Weil ich will jetzt natürlich, ich war die ganze Zeit eigentlich auf dem ersten Platz, jetzt will ich ihn auch behalten und nicht noch abgeben. Und von dem Zweitplatzierten, das Team besteht halt aus Kane, Musiala, Šeško, Raum, Golaschi, Østigard, Grifo, wow. So Leute, genau. Und dann hat ja jetzt Bayern auch noch ein übertrieben gutes Programm. Und Leipzig kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt halt auch wieder besser punkten. Und mein Team ist eigentlich auch sehr gut, aber mein Mittelfeld macht mir halt Sorgen. Also ich habe die ganze Zeit so auf Stiller, Stay, Usun gesetzt. Meistens ja irgendwie dann nur 2 aufgestellt und dann im 4-2-4 gespielt. Jetzt habe ich noch Schmid gekauft, Romano Schmid. Dann ist es ja Bremen-lastig, aber Bremen hat ja ein sehr gutes Programm. Ja, weil ich habe die ganze Zeit auf Usun gesetzt und ich glaube, wir sind uns mittlerweile alle einig, dass das nichts mehr wird, dass der nicht mehr Startelf spielt. Aber ich habe dann noch irgendwie versucht, ein paar Spieler rauszusuchen, die so ein bisschen unterm Radar fliegen und in der Liga noch zu haben sein könnten.
Ja.
Und zum Beispiel bin ich auf Onyeka gestoßen. Weil liegt aber, glaube ich, halt nur daran, dass Augsburg sehr gut punktet, aber der hat einen 90er-Schnitt in den letzten 8 Spielen eingefahren, was ja eigentlich wirklich solid ist. Genau. Aber ich finde Augsburgs Programm halt auch noch relativ tough. Also die haben ja noch Stuttgart, Leverkusen, Frankfurt, Bayern.
Also wenn du die, ich finde, da ist das Problem, dass das halt so ein bisschen Obstsalat ist. So, da kommt mal ein gutes Spiel, mal ein schlechtes Spiel und das wechselt sich so ein bisschen ab. Du hast jetzt erstmal Hoffenheim, wo ich sage, why not? Ganz ehrlich, die Zahlen sprechen ganz klar für Augsburg. Da hast du Bayern, wo du eigentlich wieder gar keinen Bock drauf hast. Dann Bochum, wie du wieder sagst, ey, safe, Augsburger mitnehmen. Dann Frankfurt-Leverkusen, wo es wieder tough ist. Also, wenn du die Möglichkeit hast, den mitzunehmen und das Budget ihn auf der Bank zu lassen für die Spiele, wo du nicht aufstellen möchtest, dann würde ich safe machen.
Ja, da sieht mein Budget sehr gut aus.
Ja, ey, safe. Dann glaube ich schon machen, aber
also, ich finde es immer so schwierig, wen dann immer aufstellen. Also würdest du mit 2 Bremern gehen im Mittelfeld?
Gegen Kiel jetzt?
Oder, nee, generell, einfach so.
Kommt drauf an, welche 2 Bremer und kommt drauf an, wer da sonst. Es ist halt immer, das ist die Scheiße, dass du bei allem, was du irgendwie empfiehlst und weiß nicht was, immer, ja, und
wie sieht der Rest
und wie groß ist die Liga und dein Budget und kannst du so, kannst du so. Also, ich finde, gegen Schmid spricht gar nichts bei den Matchups.
Stay habe ich noch und Stiller.
Ja.
Und Usun würde ich wahrscheinlich einfach mal.
Würde ich ehrlicherweise cutten. Auch. Also klar, Usun, ich glaube, da muss ich dir gar nichts sagen. Da wünschen sich alle. Alle immer, dass der zündet, dass er Minuten bekommt, aber ich glaube, dass es dieses Jahr einfach noch nicht so weit ist, dass er relevant 4 Minuten bekommt, aber für nächstes Jahr ist er halt ein geiler Kandidat, aber da würde ich ehrlich gesagt, was kostet der? Bestimmt auch so 11, 12 Millionen, oder?
Ist jetzt gesunken, ich glaube nur noch so 8, 9 Millionen.
Ja, aber selbst 9,9,
also so 10
Millionen. Aber selbst da würde ich mir lieber die 10 Millionen holen und gucken, dass ich irgendjemanden nehme, der fix spielt.
Weil ich sehe jetzt gerade, ich habe hier von den Mainzern noch Sano bekommen.
Das ist natürlich stabil.
Sehr gute Punkte. Die letzten 5 Spiele immer 100er Schnitt, so 100, 110.
Ja, ist klar nicht der Breakout-Spieler, aber super, super solide und auch, glaube ich, sehr underrated, sowohl was die Bundesliga tatsächlich angeht, als auch den Kickbase-Kosmos, was der schon sehr solide Punkte geholt hat, aber auch echt teuer, Mann, mit 20,3 Millionen dafür, dass der wahrscheinlich bei irgendwo knapp unter 3000 Punkten landet diese Saison, finde ich schon auch echt happig.
Ja, ist auf jeden Fall teuer. Aber ich will jetzt einfach nur noch die Tabellenführung behalten. Und jede Woche sitze ich da wirklich freitags und denke mir, fuck, wen stelle ich auf?
Ja, das Ding ist, du hast ja auch gesagt, so ein bisschen, wen nehmen Leute mit guten Matchups oder die halt bisher konstant gewesen sind. Du hast ja auch immer das Problem, dass du als Tabellenführer nicht dieses harte Risiko gehen willst, sondern eher in den Verwaltungsmodus bist und dann natürlich aber die hinter dir halt mit Risiko und Spieler mit großem Punktepotenzial kommen und man selber dann versucht, wie du es gesagt hast, irgendwie Stay und Jeka, Sano mit konstanten Punkten das irgendwie wegzuverwalten, aber das geht in den wenigsten Fällen so richtig langfristig gut.
Ja, ich habe vorne einfach noch, da muss bei mir Schick, wollte mal ein bisschen zünden. Mein Kleindienst auch, der ist ja nächste Woche raus, aber irgendwie muss ich das noch hinkriegen. Ich berichte, wie es am Ende gelaufen ist, aber.
Ja, ich bin gespannt.
Ja. Na gut, das war meine Frage.
Ich habe sie ehrlich gesagt gar nicht gut beantwortet, oder?
Ja, es ist. Würdest du eher aufs Restprogramm eigentlich setzen oder auf konstante Punkte?
Eine Mischung aus beidem. Also.
Perfekt.
ich würde. Also. Du musst so die Brecher musst du behalten. Ich habe Kleindienst auch in der Liga und der wird danach wieder relevant. Da muss man jetzt irgendwie ein Spiel Zähne zusammenbeißen und gucken, dass er danach wieder zockt und irgendwie Punkte sammelt. Aber ansonsten würde ich halt Gemüse rausschmeißen, wo du sagst, die haben jetzt schwere Matchups und mir halt dann für die Mittelklasse-Spieler die Spieler holen, die jetzt gute Matchups haben. Aber natürlich, wenn du irgendwie Big Boys drin hast, wenn du Top-25-Spieler drin hast, die jetzt nicht irgendwie ein super toughes Programm haben, dann würde ich die auf jeden Fall halten.
Ja,
und
ja, ich kann keine. Ich habe einen Upa, ich habe einen Matsima, ich habe einen Gerassi noch. Mir geht's gut.
Ja, das klingt stabil. Hast du Dortmunder?
Gerassi noch.
Ah, damn. Ja, okay. Finde ich auch nicht ohne bei dem Programm, aber
ja.
Auch da, also das ist dasselbe Problem wie beim Openda am Anfang. Du wirst wahrscheinlich wenig Optionen haben, diese 40 Millionen besser zu investieren als in einen Stürmer, der potenziell mal 400 Punkte macht.
Ja, ich habe tatsächlich 4 Stürmer. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Da wollen auch die ganze Zeit alle ran, aber ich gebe es ja nicht ab. Und deswegen wechsle ich zwischen Gerassi und Kleindienst manchmal oder so.
Luxus.
Ja, ja, ja. Ist Luxus. Deswegen einfach nur mein Mittelfeld. ja. Naja, gut.
Gehen wir in den Spieltag, oder?
Wir gehen in den Spieltag.
27. Schauen wir mal.
Der Tipwin-Spieltagstipp. Wir schauen auf den kommenden Spieltag.
Also letztes Mal haben ja auch Bench und Janni getippt.
Ja, falsch getippt. Die Tipps könnt ihr löschen, Festplatte neu formatieren und jetzt bekommt ihr hier die deutlich besseren, akkurateren Tipps.
Na, hoffentlich. Also mal gucken, ob wir immer auf dieselben Teams gesetzt haben. Ich gehe stark davon aus. Leverkusen-Bochum. Anton.
Ich habe ein 2-0 und ich gehe mit dem underrateden Frimpong, der da mit 2 Scorern sich ein 200er reinzaubert als MVP des Spiels.
Sogar beide Scorer? Oder ja, beziehungsweise Vorlage?
Zweimal und beteiligt.
Ja, okay, also nicht beide.
Also ich glaube, für 200 plus braucht der schon auch 2 Scorer.
Ja, true. Ja, ich gehe mit einem 3-1, bisschen höher. Kann mir vorstellen, dass Bochum trifft. Waren auch gegen Frankfurt in sehr guter Form. Letzten Spieltag und deswegen sage ich ein 3-1 und Schick. Schick macht die meisten Punkte.
Ja, okay. Auch nicht verkehrt. Schick ja auch getroffen. Gegen Ferrer doppelt. Das heißt, vielleicht nimmt er auch den Dampf da aus dem Spiel mit. Sonst natürlich noch zu sagen, Startelf einsehbar. Das heißt, Leverkusen einpacken hatten wir vorher auch schon. Und Hinspiel war Leverkusen überlegen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das war dann so ganz kurz vor Schluss, wo Bochum nochmal aufs Gaspedal gedrückt hat und Miyoshi da noch recht neu bei Bochum gewesen ist und da den Ausgleich gemacht hat. Und ich glaube auch da, wie schon in der Hinrunde, wo man gegen Kiel unentschieden gespielt hat, war das ein Unentschieden, das du als Leverkusen in der Rückrunde unbedingt vermeiden möchtest. Und safe, wenn die nochmal dran schnuppern wollen, dann müssen die 3 Punkte holen. Deswegen sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass das Leverkusen auf jeden Fall recht souverän zu Hause schaukelt.
Ja, die müssen 3 Punkte holen, die werden 3 Punkte holen.
So nämlich.
Weiter geht's, Kiel-Bremen. Da sieht es bei uns ja beiden gleich aus. Also ich habe ein 1-2 getippt und sage, Stay macht es. Binner war ja auch Stay-Besitzer vielleicht. habe ich da ein bisschen durch die Brille gesprochen.
Ach, Bremen. Kennst du das?
Ja, die Nikola.
ja, ich bin auch bei 2-1 und bei Duxch. Und,
Ja, Duxch ja auch eingepackt. Anton, ich würde es dir wünschen.
Sehr, also der Tipp ist ehrlich, der MVP-Tipp ist sehr biased. Ich glaube, dass Bremen das gewinnen wird und dass Bremen jetzt nochmal ein paar Punkte sammelt, auch wenn es dann nicht ganz für Europa reichen wird, meiner Meinung nach. Aber Duxch auf jeden Fall nochmal einer, der in den letzten 8 Spielen 6 Scorer plus sammelt.
Nice.
Ich habe das zuerst gehört.
Ja. Ja, da ist auf jeden Fall gut eingepackt, gut eingekauft, würde ich sagen, in der Länderspielpause
mit Duxch. Da hat Janni übrigens aus dem Urlaub auch sofort frech kommentiert.
Echt? Was hat er geschrieben?
Ja. Hat Ding irgendwie sofort gestichelt. Justin Believer. Hier, hab ich lächerlich gemacht von der ganzen Kickbase-Liga.
Oh Mann. Der wird noch dumm gucken, wenn du die Punkte einsammelst.
Als ich ihm dann gesagt habe, Handy weglegen, Urlaub genießen, hat er gesagt, nö, ist privat hier.
privat in der Office League unterwegs.
Ja.
Geil. Ja, Nee, ich habe mir nämlich auch rausgesucht, dass gegen Kiel im Hinspiel die Bremer im Schnitt 100 Punkte gemacht haben. Und dadurch, dass sie auch sehr gute Matchups haben, spricht eigentlich nichts dagegen, Bremer einzupacken, wie wir schon gesagt haben.
Ich habe das Hinspiel ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Zettel.
Ich auch nicht. Ich habe einfach nur die Punkte nachgeguckt.
Was war das für ein Spieltag? 10. Oh ja.
10. Spieltag, ja.
Geil. Stay getroffen, Burke getroffen. Nehmen wir mit.
Nehmen wir
nächstes,
mit,
ja. Nächstes Match. Gladbach gegen Leipzig. Was tippst du?
Yes, das muss Leipzig eigentlich gewinnen. Dadurch, dass ja auch Kleindienst jetzt eben nicht dabei ist, wird Leipzig das machen und ich habe Simmons, wird die meisten Punkte machen.
Okay. Ergebnis hast du gerade schon gesagt?
1-2. Ja, 1-2.
Ah, okay. Ich habe erst getippt und mich dann informiert und ich habe 1-1 getippt und gesagt, Orban wird punktebester Spieler, würde das aber gleich nach meiner Begründung nochmal korrigieren wollen, weil klar, Kleindienst, gelb-rot gesperrt, nicht dabei und ich glaube, das wird für Gladbach ein komplett anderes Spiel draus machen, was ja auch ein Fakt ist, den mittlerweile viele auf dem Schirm haben, dass Kleindienst die meisten Fouls der Bundesliga begangen hat, das heißt, es ist jemand, der enorm hoch anläuft, der viele Gegner presst, der Zweikämpfe führt noch und nöcher, der einfach dem Gegner wenig Zeit lässt im Spielaufbau. Und ich glaube, dass das Element den Gladbachern sehr, sehr fehlen wird. Ich glaube, momentan sehen wir Cvancara als Stürmerersatz für Kleindienst, der es auch genauso gegen Wolfsburg gespielt hat, im bisher einzigen Spiel, wo Kleindienst sonst noch für Gladbach gefehlt hat. Problem war, gegen Wolfsburg hat man 5-1 verloren.
Das deswegen, ist ein großes Problem.
Genau. Deswegen glaube ich jetzt, dass mein 1-1-Tipp schlecht gewesen ist und würde nochmal korrigieren auf 2-0 für Leipzig. Orban bleibt meinetwegen, aber ich sage 2-0 Leipzig, weil Leipzig zu 0 Könige der Liga und Gladbach ohne Kleindienst auf jeden Fall Probleme haben wird.
Ja, da bin ich auch gespannt. Ich habe geguckt, es läuft in der Konferenz, also werden wir auf jeden Fall mitbekommen, was da passiert.
Yes.
Dann Wolfsburg-Heidenheim. Hinspiel 3-1 ausgegangen und ich sage, das wird ein 2-1 und Wind wird die meisten Punkte einsammeln.
Das ist ein guter Call, wenig Risiko.
Ja.
Ich sage 2-2.
2-2, traust du den Heidenheimern 2-2 zu?
2-2 und ich sage das deswegen, weil die in Leipzig vor ein paar Wochen ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben, früh 2-0 geführt haben, dann nochmal 2 bekommen haben. True. Und so ähnlich, sage ich, ist es auch. Die nehmen jetzt den Schwung aus den letzten beiden Spielen mit, die Heidenheimer. Die konnten wieder mit wenig bis eventuell sogar gar keinem Länderspielfahrer sich sehr gut vorbereiten auf den 27. Spieltag. Und deswegen sage ich, die holen zumindest einen Punkt in Wolfsburg. Und Arnold macht gute Rohpunkte, ist an mindestens einem Tor, beziehungsweise an einem Tor beteiligt. Deswegen mein MVP für das Spiel.
Mhm. Ja, wäre wünschenswert für die Heidenheimer.
So denke ich mir das zumindest.
Ja, ja, mal gucken, wie es dann ist, ne? Und TSG gegen den FCA. Da glaube ich, dass auf jeden Fall Augsburg die Niederlagenserie, also die ohne Niederlagenserie, die Siegesserie quasi, weiterführen wird. Und da sage ich, das wird ein 0-1 und Mazzima wird die meisten Punkte machen.
Ich bin bei dir zum zweiten Mal gleich getippt, aber ich gehe mit dem Torschützen, mit Claude Maurice als MVP.
Yes. Beziehungsweise Siegesserie ist ja auch falsch. Also einfach die längste Serie ohne Niederlage hat der FCA.
So.
In der Bundesliga, genau.
Und weiße Weste weiter counting minutes vor Finn Dahmen.
Yes, auf jeden Fall. Bayern St. Pauli. Da sage ich, das wird ein 2-0. St. Pauli verteidigt ja auch stark. Bayern in letzter Zeit jetzt nicht so stark gewesen. Deswegen sage ich ein 2-0 und jetzt nicht exorbitant hoch. Und Musiala wird die meisten Punkte machen.
Ich gehe mit einem 3-0. Setze das Ganze einen Ticken höher, auch weil das Hinspiel mit einem 1-0 sehr knapp gewesen ist. Ich meine mich zu erinnern, dass auch damals das Spiel direkt nach Länderspielpause war und man da eventuell ein bisschen Körner gezahlt hat, weil natürlich Bayern viele Nazio-Spieler in seinen Reihen hat, aber ich gehe diesmal mit einem 3-0, mit viel Power von den Bayern zu Hause in der Allianz Arena und mit Kane als MVP, der sein Häkchen bei St. Pauli setzt.
Richtig, genau. Kane muss auch treffen, weil St. Pauli ist das einzige Team, gegen das er noch nicht getroffen hat in der Bundesliga. Also das wird er dann auch noch abhaken.
Hoffen wir es.
Ja. Weiter geht's mit der Eintracht gegen den VfB Stuttgart. Also ich habe ein 1-1 getippt und habe danach gesehen, dass sie sich schon 23 Mal mit einem Unentschieden getrennt haben in 103 Bundesligaspielen. Deswegen bleibe ich bei einem 1-1 und sage, Woltemade macht die meisten Punkte, weil er treffen wird.
Weil er treffen wird und bei dir spielt.
Richtig.
Richtig. Ich gehe mit Stiller und bin auch bei einem 1-1, dritter gleicher Tipp fürs Wochenende. Und habe natürlich auch auf dem Schirm gehabt, dass das Hinspiel ein 3-2 gewesen ist. Da aber natürlich auch nochmal Musch mit dabei gewesen, Feuer in beide Richtungen. Und glaube, dass beide Teams so ein bisschen gerade am Kriseln gewesen sind, dass beide viele Nazio-Fahrer haben, dass es schwer ist, unter der Länderspielpause zu trainieren und irgendwie ein bisschen Progress zu schaffen. Deswegen glaube ich, da wird ein offenes Spiel und ein 1-1. Yes. Ja. Vorletztes Game, Freiburg gegen Union. Hinspiel war 0-0 bei Union. Jetzt spielt aber die Heimmacht Freiburg, Heimteam, dritter Platz gegen die auswärtsschwachen Unioner. Union, Auswärtstabelle, 15. Platz. Deswegen gehe ich mit einem 3-1 und mit MVP Vincenzo Grifo.
Yes, ich gehe ähnlich, also auch 2 Tore Unterschied. Ich gehe mit einem 2-0 und sage, Doan macht es, weil ich mir es auch natürlich sehr wünsche, weil ich Doan auch in der Office League besitze.
Geil. Letztes Spiel, Dortmund-Mainz. Hinspiel, Dortmund 1-3 verloren bei den Mainzern. Jetzt beim BVB. Ich sage, Dortmund gewinnt das Ding 2-0 zu Hause. Guirassy wird MVP dieses Spiels. Und ich glaube nicht an die Mainzer, weil Chor und Mbene fehlen. Und ich glaube deswegen einfach die Statik des ganzen Spiels so ein bisschen unterleidet.
Ja, ich glaube, da bin ich tatsächlich die Einzige von uns Vieren, die auf Mainz tippt. Aber ich gehe weiterhin mit Mainz und sage ein 1-2 und Burkhardt wird MVP des Spiels.
Nice, dann haben wir es.
Ja.
Dann bleibt nur noch der Einkaufswagen.
Jannis Einkaufswagen.
Und im Einkaufswagen habe ich dieses Mal richtig schön eingeteilt, Regale eingeräumt und snackable Kisten gepackt, die man sich einfach so rausziehen kann. Nummer 1 Kiste sind die 500k-Raketen. Da haben wir Tolkien, Beck, Widmer und Haberer, die aktuell alle 500k wert sind, könnten in den nächsten Tagen anfangen zu steigen. Haberer, letzten beiden Spiele bei Union gestartet. Widmer wird starten auf der rechten Schiene, Kassi auf links gehen bei Mainz 05. Beck auch gestartet gegen die Kieler, also auch gegen Wolfsburg wieder. Ein guter Startelf-Kandidat und Tolkien sehen wir bei Kiel zurück auf der linken Schiene. Also 5-mal Tiefspreis für okaye Punkte. Und auf jeden Fall das Potenzial, dass da jemand marktwerttechnisch nach oben geht. Mhm. Nummer 2 Kategorie, die ist ein bisschen größer, das sind die Cheap Beasts. Relativ Cheap Beasts hier auch ganz sneaky kopiert von den Doppelpack-Jungs, die das als Kategorie vor den Spieltagen haben. Hier haben wir ein bisschen günstigere Jungs drinnen, die aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch für ganz gut Punkte sorgen könnten. Das sind einmal Leopold Querfeld hinten drin bei Union, Cardoso als Keeper-Ersatz bei Gladbach, Bahoya in Frankfurt, Aldakil und Jentsch defensiv beim VfB, Hanke Olsen für Chor, der die nächsten beiden Spiele rot gesperrt fehlen wird. Wir haben Xaver Schlager, der sein Comeback beim ÖFB gegeben hat, also auch in Leipzig wieder Minuten bekommen dürfte. Wir haben Friedel, letzten Spieltag schon Minuten bekommen, dieses Mal bestimmt wieder Startelf-Comeback als Kapitän, Bichiabu und Eric Dyer, der vermutlich weiterhin für Minjae Kim hinten drin verteidigen wird.
Ja, also ich finde Cardoso, Bichiabu und Dyer eigentlich wirklich No-Brainer.
Ja, also fast schon.
So günstig und ja, eine gute Punkteausbeute eigentlich zu erwarten. Deswegen, die muss man sich einpacken. Aber auch der Rest. Also, ja, keine Ahnung, gerade so ein Bahoya, da habe ich auch was Witziges gesehen. Ich hatte zu Bahoya ja ein Reel gemacht, dass er nur 2,5 Millionen kostet. Jetzt ist er natürlich ein bisschen teuer, ich weiß aber gar nicht, wie viel. Und dass er eben 2,5 Millionen kostet. Und dann hat jemand geschrieben, kommentiert auf YouTube, der arme 19-jährige Bahoya verdient nur 2,5 Millionen im Jahr. Die Eintracht sollte Bürgergeld für den armen Schlucker beantragen. Fand ich sehr gut. Also Leute, es ist nicht sein Gehalt, natürlich nur sein Marktwert in Kickbase.
Das wäre auch geil, wenn wir deren Gehälter displayen.
Das wäre gut, ja.
Dann nächste Box gepackt, das sind die Comebacker. Das sind Duxch, der natürlich schon wieder Minuten bekommen hat, aber jetzt zurück in der Startelf stehen sollte. Es ist Honorat, der noch keine Minuten gesehen hat, aber jetzt wieder ein Kandidat ist, um eventuell sogar zu starten für Gladbach, und Theat, der nach 2 Spielen verletzt bzw. einem Spiel auf der Bank geblieben, um nichts zu riskieren, wieder hinten in der IV starten dürfte.
Yes.
Und letzte Kiste, dieses Bauchgefühl, die könnt ihr nehmen, müsst ihr nicht nehmen, wie ihr wollt. Das sind für mich einmal interessant, wo ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben werde, falls sie bei uns auf den Markt kommen, sind Palacios, Demirovic, Weiser, Frimpong und Sané. Einfach wegen der Mischung aus Restprogramm und aktueller Form.
Ja, finde ich aber gut. Also finde ich, kannst du nichts gegen sagen eigentlich, gegen die
ja, 5. Ja, ey, könnt ihr machen mit, was ihr wollt, ist ein Tipp von, weiß nicht was, vom Challenge Liga 5000sten, vom Office Liga 11. so. Werden wir mal sehen, ob das irgendwie Gehalt hat, aber ich habe ein gutes Gefühl bei den Jungs.
Ja, ja, Anton, mach dich nicht kleiner, als du bist. Das ist nur, nein. Das wird wieder.
Ja.
Verfolgst du eigentlich immer noch dein Ziel in der Season Challenge, auf Platz irgendwas zu kommen?
Vor Bench?
Ja.
Wenn man ehrlich ist, der Zug ist abgefahren, aber auch da mit ein, zwei guten Spieltagen kann es sich auch schnell wieder drehen. Aber realistisch ist es nicht. Da muss ich eher auf die Challenges der Frauenbundesliga, der La Liga und der zweiten Bundesliga gucken, um da noch irgendwie eine gute Figur zu machen bis zum Ende. Was wir am Ende jetzt noch announcen können, ist einmal Mio in meinem Team, bockstarker Transfer, der wird die nächsten Wochen rasieren. Und zum Zweiten, 27. Spieltag ist bundesligaweit Aktionsspieltag. Together, Stop Hate, Be a Team. Und auch bei Kickbase wird es eine dahingehend gebrandete Matchday-Challenge in Kooperation mit der DFL geben. Und da gibt es Preise für euch zu gewinnen. Einmal das Together-Trikot. Ist auch ganz geil, ehrlich gesagt, vom Aufdruck. Da sind so, kennst du diesen Shake-Hands-Emoji oder sowas?
Ja.
So mäßig. Der ist da komplett, nicht genau so, aber dezent und halt zwei Hände, die sie gegeben werden. Sieht ganz geil aus, finde ich. Sonst ein Bundesliga-Spielball mit Together-Branding und auf dem dritten Platz fast schon Trostpreis, aber da gibt es noch eine Tasse zu gewinnen. Das heißt auf jeden Fall, Ball und Trikot geil, Tasse nimmt man mit, wenn man Dritter wird.
Tassen aber kann man nie genug haben.
Ja, auf jeden Fall wert, das Ding zu zocken.
Ja, aber schön. Wusste ich auch nichts von den Preisen, vor allem der Ball. Finde ich immer sehr schön. Schönes Deko-Objekt.
Ja, safe. Haben wir sonst noch irgendwas?
Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt alles abgehakt. In einer Stunde 10 ungefähr.
Dann dürfen Janni und Bench nächste Woche einmal vergleichen, ob Team Bench Janni oder Team Julia Anton besser getippt haben. Wir haben natürlich heute keinen MVP-Tipper für euch. Outro gibt's dann wieder nächste Woche und wir hören uns.
Richtig. Tschüssi.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.